Ja, wir sind in der Adventszeit. Ihr habt hier vorne einen wunderschönen Adventskranz stehen. Die zweite Kerze brennt. Und ich denke, die Adventszeit ist eine faszinierende Zeit, oder? Das ist eine Zeit voll schöner Lieder, von interessanten Düften, von wunderschöner Dekoration. Ist auch eine stressige Zeit, sagen wir alle irgendwie immer wieder. Und ich denke, das hat was damit zu tun, dass in der Adventszeit es ja ganz zentral immer wieder um uns geht, oder? Wir müssen Geschenke machen, wir müssen Familienfeiern organisieren, sind gerade dabei, einen Termin für unsere Familienweihnachtsfeier zu finden. Gar nicht so einfach mit 3 verheirateten Kindern, also nicht meine Kinder natürlich. Ich habe 2 Kinder, 6 und 4 Jahre alt. Ich habe mal meinen Sohn gefragt letzten Sonntag, warum ist eigentlich die Advents- und Weihnachtszeit so schön? Und er hat, was glaubt ihr, was hat er geantwortet? Geschenke, genau. Nein, Geschenke und, er ist noch Pfarrersohn, oder? Weil Jesus geboren wurde. Ich möchte gern heute in meiner Predigt ein bisschen mit uns über Advent nachdenken. Unter der Überschrift Einer für alle. Weil ich glaube, dass Advent eine wertvolle Zeit ist, um darüber nachzudenken, um wen es denn eigentlich wirklich geht. Und ich habe gar nichts gegen wunderschöne Adventsfeiern, gegen Geschenke. Ich habe nur Mühe, Geschenke für andere zu finden, mir das immer wieder zu überlegen. Aber ich finde, in der Adventszeit, die hat ja was mit Jesus zu tun. Und die Lieder, die haben uns ja auch darauf vorbereitet, darüber nachzudenken, was Advent bedeutet, wer Gott ist, was er uns schenken möchte. Und ich habe einen etwas anderen Adventstext mitgebracht. Ich vermute, dass ihr darüber noch nie eine Adventspredigt gehört habt. Aber ihr werdet merken, dass dieser Text wahnsinnig viel mit Advent und sogar mit uns heute zu tun hat. Ich möchte den lesen aus Markus 7, ab Vers 24. Ich lese nicht den ganzen Text. Vielleicht noch kurz zur Erklärung, wie komme ich zu diesem Text? Ich mache in meiner Gemeinde eine Predigtreihe durchs Markus-Evangelium. Das heißt, jedes Mal, wenn ich dran bin, predige ich den nächsten Abschnitt aus dem Markus-Evangelium. Und so war ich letzten Sonntag bei diesem Text. Hören wir mal hin. Jesus brach von dort auf und ging in die Gegend von Tyrus. Weil er nicht wollte, dass jemand von seiner Anwesenheit erfuhr, zog er sich in ein Haus zurück. Aber es ließ sich nicht verbergen, dass er da war. Schon bald kam eine Frau, deren Tochter einen bösen Geist hatte. Sie hatte gehört, dass Jesus in der Gegend war. Die Frau war keine Jüdin, sondern eine Syrophönizierin. Sie warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, den Dämonen aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus wehrte ab: Lass zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Herr, entgegnete sie, immerhin fressen die Hunde unter dem Tisch die Brotkrumen, die Kinder fallen lassen. Da hast du recht, sagte Jesus zu ihr. Du kannst gehen, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Als die Frau nach Hause kam, lag das Mädchen auf dem Bett. Der Dämon hatte es verlassen. Advent. Was hat dieser Text mit Advent zu tun? Ich glaube, dieser Text, ich weiß nicht, ob Sie den zum ersten Mal gehört haben oder den auch schon kennen aus der eigenen Bibellektüre, der ist ein bisschen ungewöhnlich, auch für unsere christlichen Ohren. Wie geht Jesus da mit einer Frau um? Da geht Jesus, zieht sich ein Haus zurück, will offensichtlich ein bisschen Ruhe haben, dafür hat ja jeder Verständnis. Aber dann kommt eine Frau, die braucht seine Hilfe. Und in unserer Vorstellung ist doch Jesus freigebig? Ist Jesus nahbar? Ist Jesus großzügig? Die Frau bittet ja um nichts, was er nicht könnte und nicht auch schon massenhaft getan hat. Wenn man den Bericht liest, den Markus über das Leben von Jesus geschrieben hat, und Markus war ein Mitarbeiter sowohl von Petrus als auch von Paulus, Markus kannte das Leben Jesu sozusagen aus Augenzeugenberichten. Petrus ist ja mit Jesus durchs Land gezogen, war auch in dieser Szene dabei wahrscheinlich. Dann merkt man, Jesus ist an allen und Ecken und Enden dafür bekannt, dass er Menschen heilt, dass er Menschen frei macht. Hier ist die Rede von einer Frau, die eine Tochter hat. Diese Tochter ist von einem bösen Geist besessen, von einem Dämon. Vielleicht kennen wir Dämonen nur aus Horrorfilmen und meinen, das ist keine Wirklichkeit. Aus meiner Sicht ist es nicht so schwierig, sich vorzustellen, dass es einen Teufel gibt und auch, dass es unsichtbare Mächte gibt, böse Mächte, die daran arbeiten, Menschen zu zerstören. Vielleicht ist es eine Herausforderung für unser Weltbild. Die Bibel setzt es voraus. Die Bibel ist in keinster Weise naiv, dass sie einfach irgendwelche Krankheiten Dämonen zuschreibt. Sie kennt diesen Unterschied zwischen Dämonen und kranken Menschen. Werden wir auch gleich noch sehen. Aber sie geht davon aus, dass es eine unsichtbare Wirklichkeit gibt, die Menschenleben zerstört. Und das erlebt diese Frau. Wir wissen nicht, warum diese Tochter von einem Dämon gequält wurde. Aber wir wissen, dass Jesus mit diesen Mächten umgehen konnte. Es war für ihn kein Problem. Es gibt eine Geschichte in Markus 5, die erzählt wird, wo ein Mann völlig von Dämonen zerstört sein Leben auf dem Friedhof fristet. Er ist so stark, dass kein Mensch ihn mehr fesseln kann. Da wird beschrieben, dass er mit Eisenketten gefesselt wird und dass er diese Ketten zerreißt. Da wird beschrieben, dass er selbstzerstörerisches Verhalten hat. Er schlägt sich mit Steinen. Er wird gequält Tag und Nacht. Er war dafür bekannt, dass er in den Grabhöhlen lebt, also dort, wo die Toten sind, und dass er Tag und Nacht schreit. Kein Mensch konnte dem mehr helfen. Und dann begegnet er Jesus und Jesus gebietet diesen Dämonen, ihn zu verlassen, erlaubt diesen Dämonen, in eine Herde von Schweine zu fahren. Die stürzen den Abhang hinunter, sterben und dieser Mann sitzt nach einem Wort von Jesus gesund da. Und die Leute kriegen solch eine Angst, dass sie zu Jesus sagen, geh weg. Und dann verlässt Jesus diese Gegend wieder. Sie werden später merken, warum ich diese Geschichte erzähle. Aber ich will verdeutlichen, das, was die Frau von Jesus erwartet, ist nichts Besonderes, ist nichts Außergewöhnliches. Das lag in seiner Macht. Dafür war Jesus bekannt. Kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Was hat diese Geschichte mit Advent zu tun? Zunächst mal möchte ich uns darauf aufmerksam machen, wo Jesus sich da aufhält. Ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben. Jesus ist ja, sagen wir mal mit einem modernen Wort, so eine Art Wanderprediger. Er predigt ganz viel rund um den See Genezareth in einer Gegend, die damals Galiläa hieß. In dieser Gegend predigt er, macht er Wunder, ist er bekannt. In dieser Geschichte verlässt er dieses Gebiet. Und er verlässt nicht nur Galiläa, sondern er geht ins nahegelegene Ausland. Er geht in die Gegend von Tyros und Sidon. Tyros ist eine Stadt, die es bis heute gibt und die liegt im Libanon heute. Sidon auch, liegt am Meer, wenn man so eine Landkarte von Israel vor Augen hat. Ich bin ein bisschen unschlüssig, ob ich das zeichnen soll, aber machen wir mal so. Dann ist der See Genezareth ungefähr hier. Und da endet Galiläa, sage ich jetzt mal, alles vereinfacht. Tyros und Sidon liegt da, im heutigen Libanon. Jesus begibt sich ins Ausland, er überschreitet Grenzen. Und das ist das Erste, was diese Geschichte mit Advent verbindet. Jesus überschreitet Grenzen. Jesus begibt sich in ein Gebiet, in dem Menschen leben, die viel mit uns gemeinsam haben. Unser Text, mein Predigtext, der betont, dass es keine Jüdin war, sondern eine Griechin. Das war eine Frau, die Griechisch gesprochen hat. Eine Syro-Phönizierin. Die kam aus dieser Gegend, die war nicht Jüdin. Und so begibt sich Jesus in ein Gebiet, wo ein Jude sich normalerweise freiwillig gar nicht aufgehalten hat. Denn Israel war ja das erwählte Volk. Und Jesus überschreitet diese Grenzen. Und Jesus tut damit einen wichtigen Schritt. Er fängt an, Menschen zu helfen, Menschen zu begegnen, die nicht ursprünglich zu Gottes Volk gehört haben. Verstehen Sie, was das mit Advent zu tun hat? Wir denken beim Christentum ja immer aus unserer westlichen Perspektive. Oder wir reden vom christlichen Abendland. Die Wiege des Christentums liegt im Morgenland. Die Wiege des Christentums liegt in dem Land, wo Jesus geboren wurde und wo er zunächst mal Juden und dann auch Heiden, also Nicht-Juden, vom Evangelium erzählt hat, von der guten Nachricht, dass Gott herrscht, dass wir zu Gott kommen können, wo er gute Taten getan hat, Zeichen und Wunder getan hat und sich offenbart hat als Sohn des lebendigen Gottes. Jesus überschreitet Grenzen. Und wenn Jesus keine Grenzen überschritten hätte, gäbe es dann heute das Christentum in der Schweiz? Ich weiß es nicht. Aber wenn wir Advent feiern, dann müssen wir uns bewusst machen, Jesus überschreitet Grenzen. Er überschreitet einige Grenzen in diesem Text. Er spricht auch mit einer Frau. Für die damalige Zeit sind theologische Diskussionen mit Frauen eher ungewöhnlich. Er überschreitet Grenzen. Wenn wir heute im Fernsehen Berichte über Syrien und den Libanon hören, im Libanon hat es die größten Flüchtlingscamps, dann sollten wir daran denken, dass Jesus in diesen Gebieten war. Dann sollten wir daran denken, dass Advent und Weihnachten ganz viel mit diesen Menschen zu tun hat. Denn diese Menschen, in Anführungszeichen Menschen in dieser Region, durften Jesus persönlich begegnen. Jesus hat das Gebiet von Israel verlassen und ist in den heutigen Libanon gegangen. Jesus überschreitet Grenzen. Und das hat ganz viel mit Advent zu tun. Gott wird Mensch. Gott kommt in unsere Welt. Er bleibt nicht bei sich. Er schaut nicht von oben auf uns herab. Er kommt uns entgegen. Er wird Mensch. Er wird einer von uns. Er lässt sich auf die Not und die Schicksale dieser Menschen ein. Er hat ein offenes Ohr für uns. Er begegnet uns auf Augenhöhe. Er bleibt nicht in seiner Komfortzone, sondern er überschreitet Grenzen. Das Zweite, was in dieser Geschichte deutlich wird und was ganz viel mit Advent zu tun hat, ist, dass Gott nicht planlos ist. Vielleicht überrascht uns diese harsche, für unsere Ohren vielleicht, manche haben schon gesagt, chauvinistische Art, mit der Jesus dieser Frau begegnet. Die Frau kommt und sagt, heil meine Tochter. Und dann sagt Jesus, ich lese es kurz vor, lass zuerst die Kinder satt werden, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Wow. Was sagt Jesus hier? Ich glaube, dass dieser Satz für uns völlig ungewöhnlich ist und dass er uns helfen kann, unser Bild von Jesus zu korrigieren. Nämlich in der Hinsicht, dass Jesus nicht planlos war. Jesus spricht von einer Priorität. Jesus spricht von einer Priorität, die dem Volk Israel gegeben wurde. In diesem Satz ist mit Kindern das jüdische Volk gemeint und mit den Hunden alle, die nicht Juden sind. Wir wissen, dass am Ende dieser Geschichte, dieses kurzen Textes, der Frau geholfen wird. Jesus sagt nicht, ich helfe dir nicht. Er macht sie darauf aufmerksam, dass Gott einen Plan hat. Dieser Plan hat ganz viel mit Advent zu tun. Gott hat eine Geschichte mit dieser Welt. Gott hat auch heute noch eine Absicht. Gott hat nicht einfach irgendwann Jesus geschickt, damit wir uns Geschenke geben können, sondern damit wir ihn kennenlernen können. Damit wir verstehen können, wie Gott ist. Das war Gottes Absicht dahinter. Dass er uns seine Liebe erklären kann, dass er sie deutlich zum Ausdruck bringen kann, um die Macht der Sünde und der Zerstörung zu brechen, um Menschen heute frei zu machen von den Bindungen an böse Mächte, aber auch frei zu machen von den Lasten der Vergangenheit, von der Schuld, von der Selbstzerstörung, von den Selbstvorwürfen, von dem schlechten Gewissen. Um uns zu heilen und anzurühren. Gott ist nicht planlos. Advent heißt, Gott hat mit dieser Welt etwas vor. Das beginnt mit mit Adam und Eva natürlich. Aber die Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk beginnt mit der Erwählung Abrahams, dem er verspricht, dass durch ihn einmal die ganze Welt gesegnet wird. Und das geschieht in Jesus. Deswegen rede ich heute Morgen über einen Juden, zu Menschen, die sehr wahrscheinlich keinen jüdischen Hintergrund haben. Weil dieser Jude uns in der Schweiz heute in der Adventszeit etwas zu geben hat. Er zeigt uns, wie Gott ist. Er zeigt uns Gottes Liebe und Leidenschaft. Gott ist nicht planlos. Gott überschreitet Grenzen. Das nächste, was mir wichtig geworden ist, und dazu möchte ich gern auch noch eine zweite Geschichte vorlesen, ist, dass Gott gnädig ist. Im Anschluss an unsere Geschichte heißt es, dass Jesus die Gegend von Tyrus wieder verließ und über Sidon an den See von Galiläa geht, mitten in das Zehn-Städte-Gebiet. Also wenn ich hier meine improvisierte Karte nehme, und das ist der See Genezareth, der See von Galiläa, dann ist hier Tyrus und hier ist Sidon. Das heißt, dass Jesus hier über den Libanon und das heutige Syrien gereist ist und irgendwo hier in das Gebiet auf der Ostseite des See Genezareth gegangen ist. Also Jesus geht da nicht nur kurz in dieses heidnische Gebiet rein, sondern er reist durch Gebiete, die eigentlich tagtäglich in unseren Nachrichten sind. Und er begegnet dort wieder Menschen, denen er helfen kann und denen er helfen soll. Die Geschichte von diesem einen Mann, dem niemand helfen konnte, von der schockierten Bevölkerung, als sie sehen, dass 2000 Schweine sterben und ein Mann gesund wird, die spielt sich in dieser Gegend ab, in der Gebiet der 10 Städte. Jesus kehrt zurück in dieses Gebiet. Und was erlebt er dort? Dort wurde ein Mann zu ihm gebracht, der taub war und kaum reden konnte. Man bat Jesus, ihm die Hand aufzulegen. Jesus führte ihn beiseite, weg von der Menge. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte dann dessen Zunge mit Speichel, blickte zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Mann, Ephatha, das bedeutet, öffne dich. Im selben Augenblick öffneten sich seine Ohren, seine Zunge war gelöst und er konnte normal reden. Advent heißt, Gott ist gnädig. Wir sehen das immer wieder am Leben von Jesus. Ich finde das eines der faszinierendsten Dinge, wenn man so Schritt für Schritt mal einen Lebensbericht von Jesus liest. Ich weiß nicht, was uns da auffällt. Wenn wir an Jesus denken, dann denken wir ganz oft ja an Weihnachten und an Karfreitag. Jesus kommt in die Welt, Jesus stirbt für uns, Jesus ist auferstanden, Ostern, Jesus ist in den Himmel gefahren. Das sind so auch so die Feste, die wir in unserem Kalender feiern. Aber wir müssen uns ja bewusst machen, dass Jesus einige Jahre, sehr wahrscheinlich 3 Jahre, durchs Land gezogen ist und Menschen gepredigt hat, gelehrt hat, Gott erklärt hat, Gottes Liebe veranschaulicht, demonstriert hat und unzählige Menschen geheilt und gesund gemacht hat. Und das ist ja nicht nur Vorgeplänkel, sondern das ist was Ausdruck seiner Liebe, Ausdruck seiner Gnade. Dass Gott gnädig ist, das ist mir so wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Ich weiß nicht, welches Gottesbild wir haben. Denken wir, ist unser Bild von Gott das eines strengen Herrschers, der auf dem Thron sitzt und uns die Liste seiner Forderungen vorlegt? Oder ist es uns bewusst, dass Gott Mensch geworden ist und sich voller Barmherzigkeit um Menschen gekümmert haben, denen niemand mehr helfen konnte? Die in einer Gesellschaft ohne Krankenkasse völlig ausgestoßen waren. In einer Gesellschaft, wo die Familie, das Sozialsystem war, völlig auf sich alleine gestellt waren, wahrscheinlich in Armut gelebt haben. Da wendet er sich einzelnen Menschen zu. Es gibt zig Menschen, von denen die Evangelien uns berichten. Der Synagogenvorsteher, eine Frau, die 12 Jahre lang an Blutungen litt und ihr konnte niemand helfen. Dieser Mann, von dem ich berichtet habe. Und es gibt immer wieder so Zusammenfassungen im Markus-Evangelium, wo es heißt, dass Jesus nicht mehr in Ortschaften gehen konnte, weil die Leute ihre Kranken gebracht haben, damit er sie anrührt und heilt, damit er ihnen hilft. Und das ist hier ein Beispiel. Jesus ist wieder im Ausland. Er ist nicht von Juden umgeben. Sehr wahrscheinlich haben da auch ein paar Juden gelebt, aber die Mehrheit der Menschen waren keine Juden. Und dort wird ein kranker Mann zu ihm gebracht, einer, der taub und stumm ist. Man bat Jesus, ihm die Hand aufzulegen. Und dann heilt er ihn. Und ich habe den Eindruck, man kann ja unterschiedlich heilen, oder? Unsere Ärzte heilen in der Regel, also wenn sie keine Operation machen, indem sie uns ein Rezept schreiben oder das Medikament über den Schreibtisch schieben und die Heilungskräfte des Körpers dann verwenden. Wie heilt Jesus in dieser Situation? Er legt diesem Tauben die Finger ins Ohr. Haben Sie schon mal jemandem Fremden die Finger ins Ohr gesteckt? Und berührt seine Zunge mit seinem Speichel. Ich nehme an, dass er die Finger wieder aus den Ohren genommen hat und ihm dann seinen Speichel auf seine Zunge hat. Was für eine persönliche Geste. Und dann blickt Jesus zum Himmel und sagt ein Wort, Ephata, das ist Aramäisch, kann ich auch nicht. Aber unsere Bibeln sagen uns, die Wissenschaftler sagen, das heißt öffne dich. Und dann kann dieser Mann wieder hören und er kann dann auch sprechen. Als Jesus mal gefragt wurde, wer er denn ist, ob er der ist, der Israel verheißen wurde, kann das in Matthäus 11 nachlesen, da gibt Jesus eine ganz interessante Antwort. Er sagt, ich muss schon die Stelle suchen, Johannes der Täufer ist sich etwas unsicher, und lässt aus dem Gefängnis einige seiner Mitarbeiter zu Jesus gehen und fragt, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Und dann gibt Jesus zur Antwort, geht zu Johannes dem Täufer und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Taube hören. Jesus fasst hier ganz viele Stellen aus dem Jesaja-Buch zusammen. Konkret kann man sich da um Jesaja 35, Vers 5 bis 8 kann man das nachlesen. Einem Buch, was 700 Jahre vor Jesu Geburt geschrieben wurde, wo davon berichtet wird, dass Taube wieder hören werden, wenn Gott sein Werk vollendet. Wenn Gott den Messias sendet, wenn es wieder Hoffnung für Israel gibt. Und als solch ein Mensch, als dieser Gesandte Gottes, als dieser, der voller Gnade und Liebe ist für uns Menschen, zeigt sich Jesus in dieser Geschichte. Er schenkt dieser Tochter, der Syrophönizerin, Heilung. Und er schenkt diesem Tauben Gehör und wieder Sprache. Advent heißt noch was weiteres für mich. Advent heißt, Jesus, Gott, ist vertrauenswürdig. Wir merken, wie die Menschen der damaligen Zeit Jesus völlig vertraut haben. Wie sie mit all ihren Erwartungen, mit ihren größten Problemen, mit ihren Wünschen und Sehnsüchten zu Jesus gekommen sind. Und ich glaube, diese Geschichte, die darf uns ermutigen und einladen, mit unseren Erwartungen zu Jesus zu kommen. Advent, haben wir gesagt vorhin, ist eine Zeit voller Erwartungen, von Geschenken, feinem Essen, Familienfeiern. Aber ich glaube, wir alle haben tiefe Sehnsüchte und Erwartungen. Und ich lade uns ein, unsere Erwartungen auf Jesus zu setzen, auf diesen Jesus, der voller Gnade, Liebe und Barmherzigkeit ist, der den Kontakt zu Menschen nicht scheut, der bereit ist zu helfen, zu heilen, frei zu machen, der keine Ausländer ablehnt, nur weil sie Ausländer sind, zu dessen Plan es gehört, dass er sein Leben auch für diese Ausländer hingibt. Zum Schluss unseres Textes gibt es noch einen weiteren Abschnitt. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass Jesus versucht hat, sich zurückzuziehen. Es scheint was Typisches, ist so was Typisches im Markus-Evangelium, dass es verschiedene Stellen gibt, wo Jesus sagt, er möchte eigentlich nicht, dass seine Wunder an die große Glocke gehängt werden. Er geht nach Tyros, möchte sich zurückziehen, geht in ein Haus, will eigentlich nicht gefunden werden, wird trotzdem gefunden. Er geht in dieses Zehn-Städte-Gebiet und dort kommt dieser Taube zu ihm und er soll geheilt werden. Und Jesus nimmt ihn auf die Seite. Und dann heißt es weiter, Jesus verbot den Leuten, jemand etwas davon zu sagen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Die Menschen waren vor Staunen ganz außer sich. Wie gut ist alles, was er getan hat, sagten sie. Er gibt sogar den Tauben das Gehör und den Stummen die Sprache wieder. Was sagen die Menschen über Jesus? Wie gut ist alles, was er getan hat? Wie gut ist alles, was er getan hat? Ich glaube, Advent heißt auch, dass Jesus zum Gesprächsthema wird. Advent ist eine Gelegenheit für uns, wie die Menschen damals, nicht zu schweigen. Advent ist eine Gelegenheit für uns, davon zu sprechen, was Jesus uns bedeutet. Advent ist eine Gelegenheit, natürlich von Jesus zu predigen. Aber ich glaube, nicht jeder Christ muss predigen. Aber jeder Christ kann erklären, was Jesus ihm bedeutet, was er mit Jesus erfahren hat. Davon reden die Menschen im ganzen Markus-Evangelium immer und immer wieder. Sie sagen hier, wie gut ist alles, was er getan hat. Und ich glaube, die Adventszeit ist auch für uns eine Gelegenheit, um über Jesus zu reden. Über seine Bedeutung für unser Leben. Über seine Bedeutung für unser Verhalten. Jesus überschreitet Grenzen. Er bleibt nicht in seinem Heimatland. Er fängt an, mit einer Frau zu reden. Er dient Menschen, die nicht zu Gottes ursprünglich erwähltem Volk gehören. Er berührt Menschen, die niemand berührt hätte. Er geht in Gegenden, wo kein Jude sich wohlgefühlt hätte, weil er die Menschen liebt. Advent heißt, Gott ist nicht planlos. Jesus hat diesen Plan verfolgt. Er ist in die Welt gekommen, um uns zu zeigen, wer Gott ist. Er ist in die Welt gekommen, um sein Leben für uns zu geben, damit wir keine Hemmungen mehr haben und keine Hindernisse mehr haben. Mit all dem, was uns belastet, unser Gewissen belastet und Sorgen macht, zu Gott zu kommen. Advent heißt, Gott ist gnädig. Gott lädt uns ein. Advent heißt, Gott ist vertrauenswürdig. Wir dürfen all unsere Erwartungen auf ihn setzen. Er ist großzügig, freigebig, allmächtig. Auf ihn können wir vertrauen. Advent heißt, Jesus wird zum Gesprächsthema. Warum habe ich diese Predigt einer für alle genannt? Weil ich glaube, dass es entscheidend ist, für unseren Glauben zu begreifen, dass Advent, es zunächst um Jesus geht. Und dass dieser Text uns ganz deutlich zeigt, dass es kein Zufall ist, dass Jesus auch in der Schweiz verkündigt wird. Dass es in der Schweiz Christen gibt, sondern dass es was damit zu tun hat, dass Jesus für alle Menschen in diese Welt gekommen ist. Ich denke nicht, dass wir das für selbstverständlich nehmen sollten, aber dass wir uns bewusst machen sollten, einer ist gekommen, um allen Menschen zu dienen. Nicht nur dem jüdischen Volk, nicht nur den Gesunden, nicht nur den Reichen, nicht nur denen, die in Sicherheit sind, nicht nur denen, die ein trockenes, die in ihrem Heimatland wohnen, die in einem schönen Haus, in einer schönen Mietwohnung in der Schweiz leben, sondern für alle Menschen. Einer für alle. Auch für die Menschen, die wir tagtäglich in den Nachrichten sehen. Gerade auch für die Menschen, die aus Syrien flüchten und in den Libanon gehen. Auch für die Menschen, die noch Juden oder Muslime sind. Auch für die Menschen, die religiös erzogen wurden. Auch für die Menschen, die krank sind, die schwach sind. Auch für die Menschen, denen kein Mensch mehr helfen kann. Auch für die Menschen, die uns nicht liegen. Auch für die Menschen, an denen wir heute Morgen vorbeigegangen sind, als wir hierher gekommen sind. Auch für die Menschen, denen wir begegnen, wenn wir morgen in die Arbeit oder auf die Schule gehen. Einer für alle. Advent heißt, Gott überschreitet Grenzen. Und wir sind Teil von seinem Plan. Er beschenkt uns. Er kommt zu uns. Er liebt uns. Ich möchte gern beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns diesen ungewöhnlichen Adventstext geschenkt hast und dass wir verstehen dürfen, dass Advent was völlig anderes ist als Weihnachtslieder hören und Geschenke kaufen. Danke, Herr Jesus, dass du mit deinem Advent, mit deiner Ankunft in dieser Welt einem Plan gefolgt bist. Danke, dass du eine Absicht hast mit der Menschheit und mit dieser Welt. Danke, dass diese Frau und dieser Mann dir nicht gleichgültig war. Danke, bist du so großzügig, so gnädig, so liebevoll, so barmherzig. Danke, bist du freigebig und vergibst. Danke, beschenkst du uns. Danke dürfen wir von unserem Reichtum weitergeben. Danke dürfen wir in Sicherheit leben, aber dürfen unsere Sicherheit auch teilen. Danke dürfen wir aus deiner Gnade leben, weil du für alle Menschen gestorben bist. Danke, Herr Jesus, für diesen Adventsmorgen. Und danke, kannst du uns helfen, Advent wirklich zu feiern. Und uns dir zur Verfügung stellen, dass dein Advent Wirklichkeit wird im Leben von vielen Menschen. Amen.